Wunderbar.
Das Aufnahmegerät.
Ja, meine Damen und Herren, ich versuche so deutlich zu sprechen, wie es geht. Sie melden sich, wenn das unverständlich wird. Das Thema christliche, unter Anführungszeichen Zivilreligion oder christlich geprägte Gesellschaft, schließt ja an das an, was die Vorträge bisher thematisiert haben. Ich möchte dieses noch etwas in einen weiteren und allgemeinen Rahmen stellen. Und vor allem eben ausgehend von der Frage, was uns heute Orientierung gibt. Ein erster kurzer zeitdiagnostischer Einblick. Wir leben in einer irritierenden und irrlichternden Zeit. In einer Zeit, von der manche auch sagen, da zeichnet sich doch das Ende schon sehr deutlich ab. Eine Zeit, in der in großer Geschwindigkeit alte Sicherheiten und Bindungen schwinden und in der die Geister sich auch scheiden, in der doch sehr deutlich wird, wo der Geist Jesu Christi wohnt und wo die Geister der Zeit oder auch die antichristlichen Geister präsent sind. Wenn wir lange Zeit noch ein relativ festes Fundament hatten von christlichen Orientierungen, man nennt das dann irgendwann nur noch Werte, aber es sind ja eigentlich die christlichen Fundamente, dann merkt man mittlerweile schon, was passiert, wenn diese schwinden in der Erziehung, im Recht und in anderen Bereichen. Es ist nicht ganz zufällig, dass wir in diesem Sommer 2018 50 Jahre 1968 begehen, wo also nun doch etwas noch einmal sehr deutlich auftritt im Nachhinein einer Kulturrevolution, wie Günther Rohrmoser das genannt hat, eine Kulturrevolution, in der sich der Mensch auf Emanzipation, auf marxistische Ziele, auch auf Libertinage bezogen hat das erste Mal, so offensichtlich. Und wenn man, habe das jetzt für den Diakrisis-Artikel in den letzten Tagen gemacht, die 68er-Dokumente noch einmal studiert, dann sieht man, das war keine harmlose Jugendbewegung. Es führt ein geradliniger Weg von 68 in den RAF-Terror. Das ist die eine Richtung, wo man auch sieht, das war wirklich eine Jugend ohne Gott, die auch darin bekräftigt wurde. Und das andere, was zumindest genauso erstaunlich ist, die Agenda der 68er, die damals eine linke Agenda war, ist heute im Grunde in dem, was man neues Bürgertum nennt, mitten angekommen. Das hat zu tun mit der Haltung zu Ehe und Familie. Das hat auch eben zu tun mit ganz bestimmten zivilreligiösen Elementen, einem Pazifismus, einer aber zugleich völligen Gleichgültigkeit gegenüber Wahrheits- und Unwahrheitsfragen und der Dominanz von Ideologie, die Herr Barall ja heute Nachmittag sehr eindrücklich gezeigt hat. Insofern stehen wir heute im Grunde in einer Gesellschaft, die diese Leitideologie sehr stark verinnerlicht hat. Die Kirche hat sie auch verinnerlicht, auf welchen Wegen immer. EKD ist doch durchaus ein Ort, an dem der Marsch durch die Institutionen besonders erfolgreich war. Und man fragt sich, wo sind da die Haltepunkte, wo sind da die Orientierungspunkte? Also wenn man nun letztlich in der Abtreibungsfrage sehr starke Konzessionen macht, wo ist dann noch die Hürde vor aktiver Sterbehilfe, vor Euthanasie und Ähnlichem? Ich deute das nur an. Was also gibt uns Orientierung? Und das in einer Zeit, in der wir in einer Weltgesellschaft leben, die auch von anderen Religionen, auch hochgradig aufgeladenen politischen Religionen bestimmt ist und nicht irgendwo fern in der Türkei, sondern mitten in unseren Gesellschaften. Das fordert ein christliches Zeugnis. Ja, aber wer bringt dieses christliche Zeugnis? Und welche Mehrheit hat dieses christliche Zeugnis noch zu erwarten? Andere Dinge sind voll im Gange. Ich nenne nur das Stichwort einer anthropologischen Revolution, es ist viel die Rede von Posthumanismus und Transhumanismus. Das heißt, der Mensch will wirklich bis ins Letzte Herr seiner selbst sein. Er träumt von Konstruktionen, die ihm Verbesserungen bieten sollen. Enhancement nennt man das. Mensch-Maschinen, Verbindungen, Kreuzungen. Wo ist da eigentlich die Grenze? Das biblische Wort, das Offenbarungszeugnis, das Gebot Gottes, gibt Grenzen. Und in diesen Grenzen ist ein gutes menschliches Leben überhaupt erst möglich. Wenn aber dieses Wort nicht mehr für wahr gehalten wird, auch nicht in der Theologie und Kirche, wenn es für eine Fiktion gehalten wird und für eine Erzählung, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, wo ist dann eigentlich das Fundament des Glaubens und wo ist dann eigentlich auch die Ordnung der Ethik? Wo Gott in Frage steht, steht auch der Mensch selber in Frage. Wo Gottes Friede aus dem Bewusstsein fällt, da ist eigentlich auch der Friede dieser Welt nicht mehr zu leisten oder zu managen. Herr Barall hat auch von diesen Weltstaatsplänen sehr eindrucksvoll gesprochen, von den Plänen einer Global Democracy, die heute kreisen, auch unter dem Label der Menschenrechte. Aber wenn diese Menschenrechte, ich kann das nur wiederholen, nicht mehr ruhen im Bild des Menschen als Gottes Ebenbild, in der menschlichen Person, dann ist das eigentlich eine Hybris. Eine Hybris, in der der Mensch letztgültig Herrscher dieser Welt sein möchte. Das heißt, der Titel, lieber Andreas, lieber Gerald, den ihr mir aufgegeben habt, den habe ich ja nicht selber gewählt. Was gibt uns Orientierung? Der ist im Großen und im Kleinen hochaktuell und hochakut. Und nun frage ich zum Zweiten, was ist eigentlich eine Zivilreligion? Sie haben darüber manches gehört. Sie hören mich noch deutlich? Was ist eigentlich eine Zivilreligion? Es ist ein Konstrukt des Säkularismus der Zeit nach der Aufklärung. Rousseau hat auch schon heute gefallen, am Ende seines Contrat Social, drei Artikel einer Zivilreligion definiert, weil er der Auffassung war, dass wo der Glaube, der christliche Glaube nicht mehr existiert, Ergebnis der Aufklärung, doch so etwas noch als Siegel auf das menschliche Zusammenleben gegeben werden muss. Wenn man dieses Siegel nicht hat, dann geht die menschliche Gesellschaft in Chaos oder in Tyrannei unter. Ja? Chaos oder Tyrannei. Und das sind diese drei Elemente, die natürlich aus dem christlichen Erbe entnommen sind, die aber dann sehr abstrakt, philosophisch in der Luft schweben. Glaube an eine Existenz eines höheren Wesens, Existenz Gottes, eines Gottes, deistisch. Der kümmert sich nicht um die Welt, aber er ist da, im Gedanken zumindest. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod, was bedeutet, dass der Mensch nicht nach der Maxime leben kann, nach mir die Sintflut. Das ist eigentlich so eine Grundmaxime der Moderne, nach mir die Sintflut. Und das Dritte, was damit eng zusammenhängt, was Rousseau eben auch definiert, der Glaube an ein Gericht nach diesem Leben, dass der Mensch sich verantworten muss für das, was er getan hat, nicht nur vor sich, sondern vor einer höheren Instanz. Auch da sind selbst die Aufklärer noch ganz klar, ohne eine solche Zivilreligion, ein solches Minimum, ist ein menschliches Zusammenleben nicht möglich. Übrigens greift das zurück auf vorchristliche Traditionen bei den Griechen. Die Griechen hatten auch schon diese Vorstellung, es ist ein Gott, den sie nicht offenbart haben, aber den sie als Gedankengebilde haben, und es ist ein Gericht. Diese Zivilreligion ging dann sehr stark in die Verfassungs- und in die Rechtstraditionen der großen Revolutionen der Neuzeit ein. Sehr abstrakt in Frankreich, wo es nur noch von einem Être Suprême die Rede ist, einem höheren Wesen. Da sagt Hegel, das ist ein völlig abstrakter Begriff, das ist ein Gas, das ich gar nicht festhalten kann, das Être Suprême. Bei den Engländern, Amerikanern, in der Linie, die Herr Barall gezeigt hat, in God we trust steht auf dem Dollar, aber welcher Gott ist das nun, das lasse ich offen. Wenn wir eigentlich eine christliche Gesellschaft haben, brauchen wir keine Zivilreligion. Das ist mal ein Grundfaktum. Wir haben dann einen lebendigen Glauben und wir haben eigentlich unvermeidlich aus dem christlichen Glauben eine Zwei-Reiche-Lehre, wie sie eindrucksvoll die Reformation nochmal gezeigt hat. Das heißt, das Reich Gottes, das ewige Reich Gottes ist bestimmend und ist das Erste. Und die Reiche dieser Welt, Luther nennt das eben auch das Regiment zur Linken, der Mensch als Weltperson, Da folgt der Christenmensch der Klugheit, aber zuerst verpflichtet er sich den Geboten Gottes. Das ist ein Modell, das ist nicht laizistisch wie in Frankreich. Also der Staat ist gerade nicht ein religionsneutraler Staat, sondern er ist gebunden an Verantwortung, in die Verantwortung gegenüber Gott und damit auch seinen Mitmenschen. Und er weiß, und das ist an der Zwei-Reiche-Lehre das ganz Entscheidende, er weiß, dass die menschlichen Belange immer nur ein Vorletztes sind. Das war übrigens auch für den vielfach zitierten Dietrich Bonhoeffer eine Grundkraft seines Widerstandes, dass er gesagt hat, hier spielt sich das Hitler-Regime als Letztes auf, als letzte Instanz. Und dagegen ist christlicher Widerstand und Widerrede geboten, denn es ist immer nur ein Vorletztes. Mit dieser Zivilreligion ist es ja nochmal etwas ganz Eigentümliches. Eine Zivilreligion geht eigentlich davon aus, dass der Mensch sich seine Götter machen kann. So haben das auch die Römer ja gehalten, Religio Civilis. Und Augustinus sagte dann gegen Cicero und die römische Rechtslehre, nach Christus und dem Zeichen von Christus kann es keine Zivilreligion geben, weil wir uns nicht Gott machen, sondern weil Gott offenbart ist und die eigentliche Realität und Wirklichkeit ist. Das heißt, die christlich orientierte Gesellschaft und Öffentlichkeit, die braucht keine Zivilreligion, aber die braucht die Erinnerung an Gottes Gegenwart. Und das ist erstaunlich, meine Damen und Herren, das habe ich etwas nochmal nachgelesen in dieser Woche, wie in der Zeit nach 1945 in verschiedenen deutschen Länderverfassungen dieses christliche Bewusstsein fixiert worden ist. Weil nach 1945 das Bewusstsein da war, wir sind eigentlich in diese Hölle geraten, für die Welt, aber auch für die Deutschen, weil wir uns von Gott abgewendet haben. Das war kurze, definitorisch wichtige Zeit, sehr starkes Bewusstsein. Und so schreiben beispielsweise die Verfassungsväter und, wenn es welche gab, auch Mütter, in den Artikel 7 der Verfassung von Nordrhein-Westfalen 1948, die Verantwortung vor Gott als Ziel der Politik und der Erziehung. In Rheinland-Pfalz in der Landesverfassung steht bis heute da drin, ist die Rede von Gott als Urgrund des Rechtes und Schöpfer aller menschlichen Gemeinschaft. Und immerhin ist die Bindung an Gott und auch an die menschliche Würde, die aus dem Schöpfertum Gottes resultiert, auch Teil des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Die europäische Konstitution, die eigentlich fast Verfassungscharakter hat, hat es nicht zu einem Gottesbezug geschafft. Und das ist ein schwacher Trost, dass es so verschiedene Traditionen dieses Gottesbezugs gäbe, dass man sich nicht einigen konnte. Es ist eher die Herausstreichung Gottes aus der politischen Realität. Und es ist eben damit sehr deutlich, es ist nicht mehr die Zwei-Reiche-Lehre, sondern es ist ein laizistisches, säkularistisches, den Menschen an die höchste Stelle setzendes Modell. Das ist sehr bedenklich. Dieser Gottesbezug in der Verfassung ist also nicht mit Zivilreligion zu verwechseln. In manchen Ländern geht das sehr weit, auch in Ländern, die wir immer noch in Europa haben. In Griechenland zum Beispiel ist da fixiert, es ist die Wesensgleichheit des Vaters und des Sohnes und die heilige Trinität, auf die die griechische Verfassung gegründet ist. Auch in Irland ist das noch sehr eindeutig. Das sind interessanterweise Staaten, in denen auch doch gewisse Hürden noch nicht gefallen sind, etwa in der Abtreibungsfrage. Ja, in Irland ja, das geht dann teilweise auch sehr schnell, aber es ist eben grundsätzlich eine Verpflichtung, nicht gegenüber einem irgendwie höheren Wesen, sondern gegenüber dem lebendigen, offenbarten Gott des christlichen Glaubens. Der politische Philosoph Hermann Lübbe, der über Zivilreligion viel gearbeitet hat, hat betont, ein Staat muss natürlich, wenn er so etwas formuliert, einen solchen Gottesbezug, eine hohe Integrationskraft damit schaffen. Ist völlig klar. Denn dieser Gottesbezug ist nicht Frage eines Religionsrechts, sondern er ist wirklich Verpflichtung für die staatlichen Organe. Er ist zu betreiben. Also deswegen muss es ein weites Dach sein. Aber zugleich betont Hermann Lübbe, es muss auch ein Profil, eine Kontur sein, die durchaus strittig ist, wenn man sich zu Gott bekennt. Man bekennt sich eben, man kann heute sagen, in Deutschland, wenn Sie so eine Eidesformel leisten, zu dem je eigenen Gott. Und dann wird es schwierig. Ich muss das nicht weiter vertiefen, aber dann leistet eben ein Minister muslimischen Glaubens letztlich mit dem Gewissensvorbehalt auf Allah seinen Schwur auf das Grundgesetz. Das hat Schwierigkeiten, wie Sie sich denken können. Nun möchte ich zweitens nach dieser Zeitanalyse und dieser Frage, was ist eigentlich Zivilreligion gegenüber der Lebendigkeit des Gottesbezuges, etwas diese gegenwärtige Zivilreligion in Deutschland und im Westen Europas herauszuarbeiten versuchen. Und das heißt, es geht eigentlich darum, was mehr oder weniger entscheidet für die Annahme oder Ablehnung einer Position in der heutigen Gesellschaft. Was man tut oder nicht tun darf, was man sagen und nicht sagen darf, was die Hauptbezüge sind. Man könnte es auch etwas flotter formulieren, was die heiligen Kühe sind, die nicht geschlachtet werden können und dürfen. Und da sage ich Ihnen sicher nichts Großartiges Neues, dass man sagen muss und sehen muss, diese Zivilreligion hat sich immer weiter in den letzten Jahrzehnten von einem Ethos, einer Ethik entfernt, die letztlich noch biblisch-christlich geleitet war und hat sich hingewendet zu ganz bestimmten Forderungen, die heute ja tatsächlich entscheiden, was gesagt werden kann, was nicht gesagt werden kann, was salonfähig ist und was auch sanktioniert wird. Ich arbeite 8 solcher Punkte heraus. Einen starken zivilreligiösen Referenzpunkt macht heute die Toleranz aus. Gegen Toleranz ist ja nichts zu sagen. Aber die Toleranz, die man damit meint, ist im Wesentlichen eine Toleranz, die die Wahrheitsfrage ausgeklammert hat. Es ist also eine Toleranz, die für alles offen sein muss und die letztlich für das am offensten sein muss, was am weitesten in Libertinagen, Perversion und Ähnliches geht. Sie jubelt ohne Grenzen, wenn Hürden der Herkunft und des Ethischen fallen. Und deswegen gehört zu dieser Toleranz selbstverständlich, dass man für die Ehe für alle sein muss, dass man nicht gar nicht mehr fragt, was Ehe eigentlich dann bedeutet, dass man sich auch fragen muss oder gar nicht mehr fragt, wie mit Abtreibung, wie mit Sexualität umgegangen wird und dass man letzten Endes diese Toleranz mit einem Gutsein gleichsetzt. Das ist etwas, was wir seit der Französischen Revolution haben, wir die Guten und die anderen die Schlechten. Wir die Speerspitze der Aufklärung und die anderen die Dunkelmänner. Das macht diese Diskussion gerade für fromme, für gläubige Menschen, nicht nur Christen, sehr schwierig, weil sie notwendigerweise im Grunde in eine Verteidigungsposition kommen, wenn sie dem Gebot Gottes folgen und den Ordnungen, die aus diesem Gebot hervorgehen. Und das heißt auch, der Fortschritt, das Neue ist eo ipso gut, die Tradition ist eo ipso schlecht. Da ist überhaupt keine Logik dahinter. Da wird auch keine Begründung erbracht. Zweitens, damit hängt sehr stark zusammen eine Identifikation letztlich dieses Guten, das man irgendwie auch noch christlich nennt, eben mit diesen Anführungszeichen, eine Identifikation mit einer essentiellen Linksorientierung, sozialpolitisch, aber eben auch fremdenpolitisch und in vielen anderen Fällen. Es ist nichts dagegen zu sagen, meine Damen und Herren, dass man Notleidende, ein heißes Feld, dass man notleidende Migranten aufnimmt. Aber jede hohe Kultur hatte ein Fremdenrecht, ein abgestuftes, differenziertes Fremdenrecht. Das hatten die Griechen, das hatten die Juden. Deuteronomium, voll davon. Dein Fremdling. Dass man auch diese Freundlichkeit nur erbringen kann, wenn man sie klug erbringt. Davon ist in diesem Mainstream nicht mehr die Rede. Es ist ein Entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Und das heißt auch, man ist mehr oder minder in der Vorstellung, wir könnten alles mit unseren Mitteln schaffen. Wir könnten die sozialen Nöte bewältigen, wir könnten gerecht sein, wir könnten die Nöte dieser Welt bewältigen. Darin liegt auch, wenn man es mal etwas näher betrachtet, eine große Hybris in dieser pseudochristlichen Zivilreligion, die nicht mehr eigentlich sagt, so wahr mir Gott helfe, sondern die bestenfalls sagt, wir schaffen das. Drittens. Mit dieser Toleranz geht eine Indifferenz einher. Die Vorstellung, alles ist mehr oder weniger gleichwertig und auch gleichgültig. Damit hängt zusammen, dass eigentlich so etwas wie Wahrheit oder gar absolute Wahrheit kaum mehr im öffentlichen Diskurs und auch im universitären akademischen Diskurs vorkommen kann und darf. Das sehe ich mit großer Sorge und ich sehe das ja nun auch seit 5 bis 10 Jahren sich sehr stark kulminieren. Das wird also ganz massiv. Dass solche Ideologien wie Gender Mainstreaming, wie die volle Akzeptanz und eben nicht nur Toleranz von homosexuellen Lebensformen, ich kann die ja tolerieren, aber ich muss sie nicht gut finden, also dass das gar nicht mehr diskutiert wird. Das ist eine Folge dieser Relativität, dieses Relativismus. Und der Ratzinger hatte schon recht 2005, also von einer Diktatur des Relativismus sprach, im Namen von Toleranz, eines der ganz großen Probleme dieser pseudochristlichen Zivilreligion. Ihnen wird ja ihre christliche Liebe abgesprochen, wenn sie nicht in dieses Toleranzboot steigen, mit welchen Gründen auch immer. Und deswegen macht man und kann man auch billig Menschen zu Ketzern oder zu Menschenfeinden machen, die im Grunde für den Schutz des Lebens und die Menschenwürde eintreten, wie kaum andere. Das hält der Christ ja aus, weil er weiß, wo er getragen ist und dass er aus der Wahrheit lebt. Aber das verzerrt ungemein die Ethik und die gesunden Verhältnisse in einem Land und in einem europäischen Zusammenhang. Also dieser Relativismus zeigt natürlich, es ist völlig in die Wahl des Menschen gestellt, welchem Glauben er folgt. Es gibt nicht eine Verpflichtung, eine Bindung, die Gott an mich hat, sondern ich wähle mir eklektizistisch meinen Glauben, den kann ich mir aus Ideologien, aus Weltreligionen, aus Sekten zusammensuchen und auf meine Weise selig werden. Wenn Sie also das Wort der Absolutheit und der absoluten Wahrheit sagen in dieser Welt, in aller Demut, dann wird das schwierig. Ich darf noch was aus dem universitären Zusammenhang sagen. Man sieht schon sehr deutlich, wie auch studentische Karrieren und Arbeiten getrimmt werden, auf diesen Relativismuskran aufzusteigen und nach Möglichkeit irgendwie zu so einem Feld was zu machen. Dann haben sie schnell irgendwas und wenn sie halt aus einem anderen Umfeld kommen, dann haben sie nicht so schnell etwas. Da der Mensch nicht jeder Mensch ein Kämpfer ist, und das Kämpfen auch Kraft kostet, allerdings auch Lust bereitet, steigen viele in dieses Boot und in diesen Fluss. Damit hängt weiter zusammen eine Art Idealisierung der weltlichen Verhältnisse. Ich möchte es mal so grob nennen, eine Idealisierung der weltlichen Verhältnisse. Wenn man im radikalen Sinne Pazifist sein möchte, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass der Mensch gut ist. Man muss davon ausgehen, dass die Welt a better place werden wird, ein friedlicher Ort, ein Paradies werden wird. Wenn man das Fremde, nur weil es fremd ist, schon umarmt, dann geht man auch davon aus. Der Christ, der weiß, dass der Mensch das wunderbare Ebenbild Gottes ist, aber zugleich das gefallene Ebenbild Gottes, der Mensch unter der Sünde, wird er ein anderes, ein schwierigeres Verhältnis zu Krieg und Frieden und zum Fremden haben. Er wird die Liebe zum Menschen haben, natürlich, aber er wird die Sünde nie übersehen. Er wird den Frieden suchen, aber er wird wissen, dass der Friede in dieser Welt nach allem, was wir erwarten können, nicht eintreten wird. Sondern der Friede, der dann eintreten wird, ist der Friede einer Macht oder einer Interessengruppe, aber eben nicht der wahre Friede, der große Friede, dessen es bedarf. Damit hängt auch zusammen dass, ja, ich habe das schon angedeutet, der Fortschritt gefeiert wird in dieser Zivilreligion, in einer sehr bedenklichen Weise. Ich habe es jetzt gar nicht mehr nummeriert, aber Sie sehen ja, es geht weiter. Der Fortschritt, der Ihnen immer wieder auf Wahlplakaten begegnet, wir brauchen keine Bedenkenträger, sondern wir brauchen Leute, die es tun. Nun ja, wenn man also entschieden genug in eine Richtung geht, die den Menschen gefährdet, das Menschenbild gefährdet, auch in der digitalen Revolution, dann ist das schwierig. Die Unterscheidung zwischen Fortschritt und Tradition, und darauf kommt es letztlich an, ist im christlichen Verständnis nicht die letzte Unterscheidung. Die letzte Unterscheidung ist mein endliches Leben und Gottes Gericht, das mir in jedem Fall bevorsteht. Nicht, ob ich im Fortschritt wandere, sondern ob ich in Verantwortung auf Gottes Gericht zugehe und nur durch dieses Gericht in das ewige Leben eintreten kann. Sie sehen also, diese Zivilreligion holt irgendwie immer wieder den Himmel auf die Erde herunter. Versucht das, sie versucht eine immanente Seligkeit zu konstruieren, ein unbegrenztes Wachstum, eine unbegrenzte Liberalität, eine unbegrenzte Toleranz, aber sie rechnet nicht mit der Grenze und auch mit dem Gebot und der Form, die Gott uns gegeben hat. Dass der Himmel auf Erden, wenn der Mensch ihn erreichen wird, eher der Hölle auf Erden gleichen wird, haben die Experimente des 20. Jahrhunderts im Grunde gezeigt. Karl Popper hat das nochmal formuliert in seiner Verteidigung der offenen Gesellschaft. Man muss allerdings auch sagen, die Vorstellungen des freischwebenden Kapitalismus, die Vorstellung eines unbegrenzten Reichtums, eines unbegrenzten Wachstums, einer unbegrenzten Innovation, sind nochmal eine genauso große Verführung, wie es die Ideologien des Nationalen und des Sozialen und Sozialistischen gewesen sind. Wir denken, wir leben einfach so in einer letztlich ideologisch befreiten Welt. Da prallt doch all das noch einmal aufeinander. Und meine Damen und Herren, da kommt mir noch etwas sehr Wichtiges in den Sinn. Wenn die Ideologien innerweltlich werden, dann und innerweltliche Religionen werden, dann fehlt eigentlich das, die große Instanz, die der Glaube hat, nämlich die Instanz der Verantwortung vor dem Gericht und auch der Vergebung und Versöhnung und Verzeihung. Der Versöhnung, Vergebung und Verzeihung, um es nochmal deutlich zu sagen. Die Verantwortung vor Gott und den Menschen in der Doppelung setzt das Gericht voraus. Sie nötigt dazu, unsere Sünde vor Gott zu tragen. Und wenn das 1945 geschehen ist, auch in diese Verfassungen eingeht, dann müssen wir sagen, das ist gar nicht mehr unser Bewusstsein. Wir bekommen ja permanent gesagt, der Mensch ist gut. Die Kinder bekommen gesagt, du bist okay. Und das heißt, der, der irgendwie herausfällt aus diesem Rahmen, der nicht vordergründig okay ist, den kann ich ausschließen, den kann ich auch verfolgen zur Not. Dass in einer solchen Gesellschaft der innere Friede gefährdet ist, halte ich für gar nichts Verwunderliches. Und dass wir wieder Sündenböcke haben, auch in unserer Gesellschaft, was man mit großer Sorge sieht, auch den anwachsenden neuen und alten Antisemitismus, von dem die FAZ in einer großen Statistik vorgestern geschrieben hat, auch eben den neuen aus der islamischen Welt, aus den islamistischen Zuwanderern, die teilweise mit antijüdischen Phrasen großgezogen werden. Das können wir nicht auffangen, wenn wir nicht wissen und einen Glauben haben und auch eine Überzeugung haben der Vergebung und der Richterschaft Gottes, sondern wenn diese menschliche Bosheit und diese menschliche Verhetzung das letzte Wort haben kann. Die großen totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts sind Schattenrisse, so hat das der Historiker Thomas Nipperdey gesagt, Schattenrisse des Nihilismus. Also der Nationalsozialismus ist ein Phänomen der Moderne, der Stalinismus ist ein Epiphänomen der Moderne. Und wir haben diesen Kurs eigentlich nie dauerhaft gewechselt. Der Nihilismus, ich glaube an nichts, ist präsenter denn je, sodass es doch relativ zu erwarten ist, dass wir auch wieder solche schwierigen und bösen Dinge in unserer Welt bekommen. Und da können wir als Christen, das möchte ich auch doch sehr ernsthaft sagen, wenn wir diese Zivilreligion sehen und ihre Bewegungen, nicht einfach uns zurückziehen. Wir können uns nicht einfach in die Betstube zurückziehen, so wichtig das Gebet ist. Wir können aber auch nicht einfach mitlaufen. Wir brauchen schon eine Urteilskraft. Wir sollten sehen, wie Paulus, Petrus, die ersten Zeugen umgegangen sind mit der römischen Welt, dem römischen Imperium und seiner Gottlosigkeit. Wir sollten sehen, wie die Zeugen früherer Zeiten damit umgegangen sind. Und bei allen Enttäuschungen, die es gibt, bedarf das Bekenntnis und die Bindung an Bibel und Bekenntnis auch des öffentlichen Engagements und des Blicks, des klaren Blicks in diese Dinge. Deswegen bin ich Baral so dankbar und auch den anderen Rednern dieser Tagung und auch dieser Tagung selber für das Thema, dass man das mal beleuchtet, was eigentlich diese fast selbstverständliche Zivilreligion, die im Namen des Guten auftritt, ist und bewirkt. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Sie tritt auf im Namen des Guten. Das tut nach allen Zeugnissen der Antichrist auch. Und das ist die große List. Ich sage nicht, dass das alles Antichristen sind. Aber mancher betreibt auch das Geschäft des Antichristen, ohne es zu wissen. Die Wirkung ist ja eben darin, dass es wunderbare, gute, humanitäre Dinge sind, gegen die niemand etwas sagen kann. Das Böse, das sich nicht als Böses zu erkennen gibt. Dahinter liegen also hinter diesen Annahmen, die man noch weit konkretisieren könnte, ganz bestimmte Elemente und Momente. Die Vorstellung ist ganz zentral, dass der Mensch gut ist und dass der Mensch die Welt nach seinem Bild schaffen kann. Nirgends haben sie das so deutlich wie in den neuen Geschlechtertheorien. Gender, der Mensch ist auch Herr seines eigenen Geschlechtes. Der Konstruktivismus, und das ist mir fast schon, man ist fast schon müde, darauf hinzuweisen, aber ich habe letzten Sonntag einen Vortrag in der Hans-Seidel-Stiftung gehalten in Kloster Banz vor den jungen Stipendiaten, und sie haben mir gesagt, diese 20- bis 25-Jährigen, die die CSU als ihre Elite definiert hat mal, sag ja nichts dazu, sie haben nie gehört, Pädagogikstudenten, Philosophiestudenten, Soziologiestudenten und Studentinnen, sie haben nie gehört, dass man anders denken könnte als konstruktivistisch, als in Konstruktionen. Ja, das zeigt natürlich 15 Jahre, zwei Hochschullehrergenerationen, die das transportieren, und da gibt es überhaupt keine Richtungsänderung mehr. Deswegen ist das ja auch so erfolgreich, was immer an Strategien, die wunderbar heute Mittag analysiert worden sind, dahinter liegt. Ich weise noch mal auf einen klassischen Text hin, den man auch als evangelischer, lutherischer Christ lesen und studieren kann mit großem Gewinn. Das sind die Gespräche des Kurienkardinals Josef Ratzinger 2004 mit dem italienischen Senatspräsidenten Perra, einem Wissenschaftsphilosophen, Wissenschaftstheoretiker. Da sagen die beiden alten Männer, damals schon älteren Herren, diese Zivilreligion müsste durch eine christliche, sie nennen es Zivilreligion, was nicht ganz korrekt ist, durch einen christlichen Mainstream, könnte man sagen, ersetzt werden, den auch die Nichtchristen einsehen müssten, dass der sehr viel weiter führt, sehr viel besser ist als das, was uns so geboten wird, weil er uns Vergebung schenkt, weil er uns eine Menschenwürde gibt, die nicht an Eigenschaften des Menschen hängt, weil er uns die Kraft der Verzeihung und der Vergebung gibt. Ich zitiere aus diesen Gesprächen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind im Laufe der letzten Jahre. Da sagt der Perra, der ein Agnostiker ist bis heute: Wir bräuchten so etwas wie eine neue Zivilreligion, die unser Handeln, das Handeln der Politiker, auch das Handeln der Ökonomen, das Handeln der Lehrer, der Wissenschaftler prägt. Und sie muss in ihrem Kern christlich sein. Die Diktatur des Relativismus, sagt Ratzinger darauf, ist eigentlich unsere uneingestandene Zivilreligion. Sie zerstört aber die menschliche Kultur. Und der Perra sagt dann nochmal darauf: Was trägt uns? Wir haben lange genug dekonstruiert, wir haben kaum mehr etwas, um es noch zu dekonstruieren. Auch bemerkenswert, nicht, wenn man so in die Weltbilder schaut, Es gibt ja eigentlich kaum etwas, was man da noch achtet oder was man höher hält. Dazu trägt natürlich auch das Netz bei, wo alles verfügbar ist, alles da ist. Für die Erziehung ein gewisses Problem. Was wäre nun dem gegenüber, Konfrontation anderer Seite, die christlich geprägte Gesellschaft? Eine Prägung, die wirklich in die Tiefe geht. Wovon würde diese christliche Gesellschaft ausgehen? Also eine Art Konsens. Und wir können uns ja überlegen, wie man das bewerkstelligen kann. Natürlich nur mit dem Geist Gottes. Aber natürlich auch nur, wenn wir das Engagement haben und die Kraft haben an den Orten, an denen wir stehen, uns für diese christlichen Grundessenzen, diese Grundwahrheiten einzusetzen und sie selber zu leben und nach ihnen zu handeln. Erstens, es wäre nicht der Ausgang von Menschenrechten, sondern von der unverlierbaren Würde des Menschen als Geschöpf Gottes. Sie, diese Menschenwürde, begründet erst das Recht auf Rechte, wie Hannah Arendt das gesagt hat. Also die Menschenwürde ist nicht ein Recht, das mir irgendjemand zuspricht, sondern die habe ich, weil ich das signierte Ebenbild Gottes bin. Das setzt voraus den Glauben an die Geschöpflichkeit, den Glauben an die Schöpfung. Wenn die Theologie also keine Kraft mehr hat, Schöpfung zu denken, zu verkündigen und auch zu begründen, dann ist es sehr schwierig. Und das heißt, Schöpfung bleibt im Letzten immer, wie Auferstehung auch, ein Geheimnis. Aber es gibt hohe Plausibilitäten, dass das so ist, dass es mit dem Menschen eben nicht nur einen evolutionären und nicht primär einen evolutionären Hergang hat. Ich will das jetzt nicht vertiefen, das kann man natürlich argumentativ etwas tun. Aber im Letzten muss ich das anerkennen und daraus leben, dass ich Gottes Geschöpf bin, weil er das gesagt hat und weil er das mir zusagt und weil er mich danach jeden Tag trägt. Im jüdischen Morgengebet dankt man Gott für sein Vertrauen, dass er mich wieder erweckt hat und mich in diesen Tag hineinführt. Als sein Geschöpf und als seinen Bundesgenossen. Auch das ist ja großartig im christlichen Glauben, dass Gott uns zum Bundesgenossen macht, uns mitwirken lässt an seinem Werk. Zweitens, der Mensch ist zugleich nach reformatorischer Lehre Sünder und Gerechter. Oder andersrum, Justus et Peccator. Er ist das durch Jesus Christus befreite und gerettete Ebenbild Gottes. In die Sünde verfallen, aber von Jesus Christus befreit, reingewaschen von der Schuld. Und das ein für alle Mal ontologisch. Darin liegt Freiheit, deswegen muss er diese Freiheit nicht ständig behaupten. Er muss sich nicht selber vergotten. Er ist gerade als Gottes Geschöpf gerettet, aber er bleibt empirisch, solange er lebt, in den Irrtum verstrickt und in die Sünde verstrickt. Das sollten wir auch ernst nehmen. Bei allem Weg zur Heiligung, wir leben aus der Wahrheit, meine Studenten kennen das, aber wir haben die Wahrheit nicht. Wir haben sie als die große Gabe, aber wir sind nicht die, die diese Wahrheit, an denen diese Wahrheit hängt. Die Sünde geht mit. Was für einen Weg der Demut bedeutete das auch im öffentlichen Leben? Drittens, das hat die ethische Konsequenz, dass nicht der Zeitgeist, sondern der Geist Gottes, die Verpflichtung auf Gott, unser Handeln bestimmt und auch unser Lassen bestimmt. Das muss man nicht in jedem Wort sagen, aber es ist... Wenn wir eine solche Regierung haben, eine solche Wissenschaft haben, den Menschen in starkem Maß das auch leben und nicht verbergen, nicht nur als Privatsache bezeugen, eine ganz andere Orientierung. Damit hängt weiter zusammen, dass der Friede, der uns gegeben ist und der uns aufgegeben ist, der Friede der Stadt, des Staates, der Welt Bestes zu suchen, nicht ein menschliches, eine menschliche Machenschaft sein kann, sondern dass dieser Friede aus dem Frieden Jesu Christi hervorgeht. Das Politische bleibt immer ein Vorletztes und deswegen sollten politische Ordnungen auch mit Demut begründet werden und nicht als große weltstaatliche Utopien und Machenschaften. Ich bin selber davon überzeugt, dass die Zwei-Reiche-Lehre oder Zwei-Regimenter-Lehre, die die Reformation so eindrücklich erneuert hat, eine unmittelbare Folge dieser christlichen Öffentlichkeit ist. Das heißt, Die staatlichen, weltlichen Ordnungen sind den göttlichen Geboten verpflichtet, aber sie wissen, dass sie Kompromisse machen müssen, weil sie in der Welt stattfinden, die Weltperson. Ein weltlich Ding unter Gottes Ordnung. Das wird wenig überzeugt und überzeugend gesagt, ist aber in dieser komplexen, pluralistischen Welt, ja, dieser auch sehr von Konflikten durchzogenen Welt, eine Orientierung, die den Politiker wirklich einen Kompass geben könnte. Das heißt aber nun weiter, es gibt Ordnungen, die aus den Geboten Gottes hervorgehen. Der Schweizer Theologe Emil Brunner, ein Zeitgenosse von Karl Barth, und ich meine der weisere Zeitgenosse, den man aber heute nicht mehr so liest, hat ein großartiges Buch geschrieben in den 30er Jahren, Das Gebot und die Ordnungen, wo er darauf hinweist. Auch Künneth hat nach 1945 in diese Richtung gearbeitet, wo diese Institutionen, Ehe, Familie, Stadt, Beruf, alles, was sich da hinein verbirgt und was sich da hinein verwebt, was sich auch geschichtlich entwickelt hat, nicht nur als Institutionen gesehen werden, sondern als Ordnungen aus Gottes Gebot. Diese Ordnungen begrenzen das menschliche Leben, sie geben ihm Form und sie geben ihm zugleich eine Kraft und eine Gesundheit, dass man auch begreift, meine Damen und Herren, die Gebote, die uns Gott gibt, die gibt er uns zum Guten. Die Gebote machen uns eigentlich erst frei. Dadurch, dass ich Grenzen habe, kann ich mich auch erst als Gottes Geschöpf entfalten. Und man sollte bei den Lebensformen, die man anerkennt, und bei den Institutionen, die neu aufkommen, schon darauf sehen, ob sie Gottes Gebot entsprechen oder ob sie das nicht tun, ob sie ihm vielleicht sogar offen widersprechen. Damit hängt weiter zusammen, dass wir Haushalter sind auf Zeit. Dass wir Haushalter sind auf Zeit. Das rechtfertigt sehr stark, denke ich, die Wirtschaftsform, die ökonomische Form der freien Marktwirtschaft. Das rechtfertigt aber keinen Turbokapitalismus und keinen Kommunismus. Dieser Umschwung der Umverteilungstyrannei und der freischwebenden Geldmaschine ist nur aufzuhalten in einem gesunden Wirtschaften, das Sorge trägt für den Bedürftigen, der auf Zeit bedürftig ist und der aber eben wieder in diesen Prozess zurückgeht. Man könnte da tief drüber nachdenken, wie weit diese soziale Marktwirtschaft, diese Supplementarität, diese Ergänzung des Sozialen mit dem freien Wirtschaften und auch die Begrenzung, die darin liegt, wirklich eine Folge des Lebens aus Gottes Geboten ist. Das forderte den Menschen auch ab und auch unserer Kultur ab, unter Umständen zu verzichten. Nicht in einem ökologischen Phantastereiwesen, sondern weil wir sehen, was dem Menschen frommt und was ihm nicht frommt. Der sogenannte konziliare Prozess der 80er Jahre schrieb sich drei große Stichworte auf die Fahne: Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Die Älteren, die mindestens so alt sind wie ich, erinnern sich daran noch. Das war ja von Karl Friedrich von Weizsäcker in einer großen Basler Rede inauguriert, war dann in den Kirchentagen im ökumenischen Prozess und so weiter verankert. Man muss nun sagen, gegen diese drei Säulen wird niemand etwas sagen, aber sie sind auf ihr biblisches und ihr Offenbarungsfundament zurückzuführen. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Das sind die drei Säulen, Bewahrung der Schöpfung. Faktisch war in dem sogenannten konziliaren Prozess, wenn ich ihm nicht Unrecht tue, von der Wurzel eigentlich kaum mehr die Rede. Das ist eben auch so eine Verführung dieser neuen Zivilreligion. Das klingt alles irgendwie noch christlich, ist es aber in der Wurzel eben nicht mehr. Ja, auch das Weltethos der Religionen klingt erstmal christlich, aber wenn ich nicht mehr den Bezug auf Gott selber habe, wenn ich den ersten Teil des Dekalogs nicht mehr habe, dann wird das natürlich ein beliebiges, ein Synkretismus wird daraus. Und das heißt, diese sogenannten Werte sind zurückzuführen auf die Ordnungen Gottes. Die Gerechtigkeit, kann der Mensch nicht erreichen. Er kann sie letztlich nur hinnehmen und er kann sie aus Gottes Geboten ableiten und dann in sein Handeln und auch in sein Herz führen. Aber er kann selber nicht gerecht sein. Überlegen Sie mal, wann Sie wirklich, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, das ist ja auch keine Predigt, aber überlegen Sie mal wirklich, wann Sie gerecht waren. Wenn Sie den Anspruch haben, auch nur Ihrem nächsten Menschen wirklich gerecht zu werden, das wird schon eng. Ja? Der Friede, es ist eben nicht der Friede durch Abrüstung, sondern es ist der kluge Friede aus dem Wissen. Gott schafft den Frieden und Gott verpflichtet uns zu diesem Frieden. Aber dieser Friede, der heruntergekommen ist in Jesus Christus in der Nacht von Bethlehem, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen, Shalom, der die ganze hebräische Bibel durchzieht, dieser Friede, der ist ein wunderbares Ziel und der muss immer geleitet sein. Aber wir werden ihn verlieren, wenn wir ihn nicht von Gott her denken und von Gott her verstehen. So wie die Gerechtigkeit auch. Ohne Gottes Gerechtigkeit werden wir selbst gerecht. Und ohne Gottes Frieden schlagen wir den nächsten Tod im Namen des Pazifismus. Und schließlich eben auch die Bewahrung der Schöpfung. Das ist eben mehr als bloße Ökologie und auch mancher ökologische Wahnsinn, sondern das ist dann tatsächlich das Wissen, das ist Gottes Schöpfung, in der ich mich hier bewege. Und ich bin selber ein Unterschiedener, ein Gekrönter, ein mit königlicher Würde ausgestatteter Teil dieser Schöpfung. Was dann auch zum Umgang mit mir selber und mit den anderen Menschen meinesgleichen weitgehende Folgen hat. Weitgehende Folgen hat. Schauen Sie, die Ideologien, Baral hat das ja auch wunderbar gezeigt, führen doch letztlich immer zum Ausschluss des anderen. Auch zur Vernichtung des anderen, wenn es sein muss. Das klingt so weit weg, aber es ist gar nicht weit weg. Ein paar Flugstunden haben wir Säuberungen, haben wir ethnische Vernichtungen, haben wir Versklavungen des Menschen durch den Menschen. Wie sind wir denn eigentlich sicher, dass bei diesen Bewegungen unserer Zeit das nicht auch in unserer Mitte Europas wiederkommt? Eigentlich nur, wenn wir von der wunderbaren, gegebenen, aber auch endlichen Gottebenbildlichkeit ausgehen. Du hast mich gemacht und nicht ich selbst. Das deute ich an damit und über die Anwendungen, die Applikationen können wir uns Gedanken machen, selbstverständlich. Ich möchte als letztes für diese christliche Grundüberzeugung ein Wort aus dem Johannesevangelium nennen, Johannes 16, 33, wo Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Denken Sie darüber vielleicht noch nachhaltig nach. In der Welt, der gefallenen Welt, der Welt, die damals in den Mächten Roms und anderer Großmächte lag, die heute in weltlichen Mächten liegt und ihnen unterliegt, in dieser Welt haben wir Angst. Aber wir haben den Blick auf den zu richten, der diese Welt schon überwunden hat. Das kann uns befreien von dieser weltlichen Selbstgerechtigkeit, kann uns aber auch befreien vor Panik und Angst und Alarmismus. Die sind nicht die Sache des Christen, sondern wir gehen auf ihn zu, der die Welt schon überwunden hat. Das ist ja keine Verpflichtung. Der Koran würde vielleicht eine Verpflichtung nun setzen. Das musst du deswegen tun. Dann musst du den Dschihad führen auf allen Ebenen, von der Meditation bis zum Krieg. Nein. Es ist der Indikativ Gottes in Jesus Christus, der Indikativ, die Wirklichkeitsform, ich habe die Welt überwunden. In diese indikativische, perfektive Zukunft gehen wir. In ihr stehen wir aber auch schon. Wolfhard Pannenberg, von dem heute auch schon die Rede war, sagt einmal über die Frage von Zivilreligion und Öffentlichkeit, er sagt das in einem Artikel, den er für die Festschrift für Günter Rohrmoser geschrieben hat, die ich herausgegeben habe vor über 10 Jahren, der Staat würde zu seiner Selbstzerstörung beitragen, wenn er sich neutral verhielte gegenüber der Religion als formativer Kraft menschlicher Kultur. Wenn er sich neutral verhielte zu den Wurzeln, in denen staatliche Ordnung ihren Grund und ihre Grenze hat. Das ist bis heute ein hochaktuelles Wort. Und meine Damen und Herren, ich möchte jetzt am Ende noch dass es nicht zu feierlich und affirmativ endet, zwei kleine Fallstudien Ihnen vorführen. Die eine Fallstudie betrifft das Kreuz im öffentlichen Raum und die zweite Fallstudie betrifft meine gewisse Sorge gegenüber bestimmten Tendenzen, auch in der sogenannten evangelikalen frommen Szene im Blick auf den Zeitgeist. Zum Ersten, was immer die Motive zu diesem bayerischen Kreuzeserlass sein mögen, als Christen und christliche Kirchen haben wir die Verpflichtung, wenn das Kreuz sichtbar ist, ihm die Bedeutung zu geben, die es unserem Glauben hat und die es auch in einem öffentlichen Raum hat. Und ich halte es für ein unglaubliches, sage ich jetzt sehr ungeschützt, aber ich stehe ja nicht in irgendwelchem Lohn und Brot, für ein unglaubliches Armutszeugnis, dass sich Bischöfe beider Kirchen, höchste Würdenträger, dagegen wenden, ohne diese Fähigkeit der Deutung, der Vergegenwärtigung dieses zentralen Symbols. Dieses ist eben nicht nur ein Symbol, sondern es ist Realität. Es ist die Realität des Satzes 1. Korinther 15, 55, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und es ist auch in der christlichen Deutung, im christlichen Glauben, die Umwertung aller Werte. Das Mächtige, das Hohe wird niedrig und gering an der Niedrigkeit Gottes, der sich selber in den Tod gibt und dabei den Tod überwindet. Und wenn das da hängt, sichtbar gemacht ist, wie die Turpissima Mors, die schändlichste Todesart der alten Welt, zum Zeichen des Sieges wird. Und dann fragen die mich, ob das nun Muslime sind oder Agnostiker sind oder völlig ungebildete junge Menschen sind. Was ist das denn? Dann ist es doch eine großartige Möglichkeit, Zeugnis zu geben und überhaupt auch diesen christlichen Raum neu aufzuschließen. Auch wenn es Abstoßungsreaktionen erstmal geben mag. Also bitte, ich bin mit Herrn Söder ein Jahrgang und wir haben gemeinsam studiert, aber ich habe da keine weiteren Interessen. Ich sage auch nicht, das ist eine großartige Handlung, aber ich meine, wo sie da ist, wird das Kreuz wieder sichtbar. Das können wir als Christen doch nicht ausschlagen. Zum Zweiten ist natürlich das Kreuz auch ein Kultursymbol. Ich finde es auch etwas absurd, dass man das religiöse Symbol und das Kultursymbol gegeneinander ausspielt. Es ist doch eine Folge des einen vom anderen, dass in unserem Europa an den Straßen, Kreuzungen von Frankreich über Irland bis hier diese Kreuze stehen, diese Mahnzeichen stehen, das zeigt, welche Welt das ist, wie diese Welt geprägt worden ist von der Präsenz Gottes, von der Präsenz Gottes, der in Christus Mensch geworden ist. Diese Kultur wäre gar nicht verständlich in ihrer Literatur, in ihrer Bildenkunst, in ihrer Malerei, in ihrer Musik, ohne die Botschaft des christlichen Glaubens. Und zwar bis in die Gegenwart hinein. Auch solche Gestalten wie Nietzsche, die das abstreiten und abwehren, ringen damit. Gar nicht verständlich. Also, wenn uns an einer Kultur Achtung und an einer Kultur, einem kulturellen Raum liegt, der so weit ist, dass man gar nicht sagen kann, das ist jetzt meins und das ist deins, doch kindisch, aber an dem wir identisch sind in Europa, dann hat das auch mit dem Kreuz aus Ängste zu tun. Und es ist ein normatives Zeichen schließlich, auch im Feld von Politik und Ethik, dass kein Herr dieser Welt die letzten Gesetze macht, dass Diktatur und Tyrannei schlechthin unvereinbar sind mit dem Glauben an den Herrn, der eben kein Opfer erfordert hat, wie die Götter der alten Welt, sondern der selber zum Opfer geworden ist. Darüber wäre eine ganze theologische Vorlesung zu halten. Dass der Sündenbock nicht mehr nötig ist, wo Gott selber ein für alle Mal die Sünde dieser Welt trägt. Zweite Fallstudie. Wir sehen heute stark, dass evangelikale Kreise und auch Ausbildungsstätten sich annähern und teilweise angleichen an Dinge, die wir seit 20, 30 Jahren in den Landeskirchen und in offiziellen Theologien haben. Ich habe mitunter den Eindruck, das ist jetzt schon etwas pro domo gesagt, Ich habe manchmal den Eindruck, dass das Hauptziel ist, irgendwo dabei zu sein. Und dass man gar nicht mehr weiß, wer man ist, der man da dabei sein will. Dem gilt es durchaus in Entschiedenheit, aus Schrift und Bekenntnis den Spiegel vorzuhalten. Wenn gesagt wird, Mission hängt ab von Kontexten. Sie hängt ab von den postmodernen Mindsets, den Denklagen unserer Zeit. Wenn auch gesagt wird, naja, dass die Zeit können wir gar nicht mehr ändern, wir sind nur noch Meteorologen, die das hinnehmen müssen. Und wir predigen und verkündigen vielleicht in ein bestimmtes Milieu, aber die Zukunft des christlichen Glaubens ist eben nicht mehr die der großen Bewegung, der großen Evangelisation, wenn wir Angst haben, auch das klare Wort zu sagen, das Wort der Umkehr, das Wort der Buße. Wenn wir also in dem Milieu spezifisch Wellness predigen und die hat ein wenig auch nur mit Glauben zu tun, dann sind wir eigentlich entwurzelt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, ich meine, bei Ihnen sage ich das ja jetzt nicht missionierend, aber ich sage es doch zur Selbstklärung und Selbstvergewisserung, es ist ganz entscheidend, dass die Wahrheit, die wir haben und aus der wir leben, die eine Wahrheit ist gestern und morgen und heute. 1. Korinther 2,2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten, sagt er, in die korinthische Debattenlage, Philosophielage, da gab es Sophisten und da gab es alles Mögliche. Ich habe das gerade untersucht, was es Sophisten gab in Korinth. Und wie die dann waren, da hinein sagt er ist ganz klar, Paulus, gesandt von Jesus Christus, nichts als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Das macht unser Predigen und Tun und Handeln letztlich sehr einfach, sehr klar. Man muss durchaus auch viel Theologie und Philosophie studieren mitunter, um zu der Einfachheit wieder zu kommen. Aber es macht es vor allem sehr universal. Denn wenn das die Wahrheit ist, wenn das das Heil ist, dann gilt es tatsächlich heute und morgen und in Ewigkeit. Ja, Amen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.